Okay.
Hallo.
Hallo zusammen. Hier ist der Rauszeit-Podcast, der Natur-Podcast mit Hund. Wie geht's dir, Jenny?
Mir geht's gut. Wie geht's
Sehr
dir?
Gut. Mir geht's auch gut. Ich habe diese Woche tatsächlich ausnahmsweise mal normale Arbeit zu tun. Eine ganz normale Arbeitswoche. Es ist kein, also bisher, sagen wir mal vorsichtig, aber bisher scheint es so, als wäre es einfach eine normale Woche. Muss man auch erstmal schaffen.
Aber es ist auch Montag, ne? Also es kann sich noch sehr viel ändern.
Klopf das stimmt, wobei bei mir traditionell die Montage immer am schlimmsten sind.
Ah ja.
So. Ja, wir haben uns überlegt, dass
nee,
wir.
Nee, du hast dir überlegt, ne?
Ja, okay. Ich habe. Ja, genau.
Das
ich
war
habe,
ist doch deine Idee.
Ja, genau.
Ich finde die Idee sehr gut, aber es war deine.
Ich dachte mir, da das letzte Mal gar nichts mit Hund zu tun hat, wäre es ja vielleicht nicht schlecht, dieses Mal eine Folge zu drehen, aufzunehmen, die komplett was mit Hunden zu tun hat. Aber natürlich auch was mit Kartieren und Biologe sein. Es geht nämlich um das Leben als Hund eines Biologen oder Biologin. Und da war meine Idee, Jenny, was muss denn so ein Hund können, wenn der jetzt mir gehört?
Ach so. So, du hast die Folge also vorbereitet und ich werde jetzt ins kalte Wasser geworfen.
Ja, natürlich. Das ist ja dein Themenbereich. Das ist ja, ja. Also
ja,
sonst bist
also.
Du, sonst bin ich immer zu Hause und jetzt bist du mal zu Hause. Das muss, genau.
Ja, also was muss ein Hund können, wenn er mitgehen soll zum Kartieren? Er sollte auf jeden Fall gelernt haben, nicht dran zu sein. Also.
Ja, da bist du schon quasi drei Schritte weiter, als ich eigentlich darauf hinaus wollte. Was,
so, ja, dann
was gehört, was machen wir denn quasi Haupt, also am Anfang? Wir fahren irgendwo hin und das teilweise ziemlich lang und viel. Heißt.
Ja, Autofahren, ne?
Autofahren, da fängt's schon an. Also der Hund muss auf jeden Fall Autofahren können. Und rate mal, wer einen Hund hat, hier im Haus, der das nicht kann.
Tada!
Tada! Ein Haushalt mit einer Biologin und einem Biologen und zwei Hunden und einer davon kann kein Auto fahren.
Geil, ja, schön.
Ja, da fängt's schon an. Also gibt es alles. Heißt.
Und alle HundetrainerInnen, die jetzt zuhören und sagen, doch, doch, das kriegen wir hin. Nein, wirklich.
Ja.
Nein. Es gibt Hunde, die können kein Auto fahren. Das ist selten, aber ihr habt diesen seltenen Fall zu Hause.
Genau. Und
der ist mittlerweile wirklich schon alt, also alt im Sinne von, das ist jetzt nicht mehr ein junger Hund und da ist Hopfen und Malz verloren und ihr habt wirklich schon alles gemacht, alles getan und das ist, der ist top durchtrainiert und nein, er kann kein Auto fahren.
Kann er nicht.
Punkt.
So, da muss man natürlich mittlerweile Lösungen finden.
Ja, Brigitte, auch du, die du sagst, aber man kann dem ja Kekse hinterherwerfen, nein. Auch keine Schleckmatte, nein. Wirklich, der kann kein Auto fahren.
Hat er gar keinen Bock drauf.
Wie du merkst, ich bin in meinem Element direkt schon wieder.
Ja, genau.
Kratzbürstig. Nein, wirklich nicht. Alle im Maul jetzt, ey.
Aber ist doch gut. Muss auch mal sein, genau. Und da fängt's ja schon an. Und ich will auch hier sagen, alles, was ein Hund können muss, ist natürlich in Anführungszeichen. Also alles von dieser Liste kann mindestens einer von unseren beiden Hunden nicht. Und dementsprechend ist das natürlich kein Muss, aber so erzählt es sich leichter.
Ich kenne ja die Liste noch nicht, die du dir da gemacht hast. Ich bin mal gespannt, ob meine Hunde das können.
Oh,
was ist dein Gefühl?
Großteil,
du kennst die ja?
Ein Großteil. Ja, ein Großteil ja. Denke schon.
Würdest du sagen, auf der Liste ist was, wo du jetzt sagst, na, das jetzt auch nicht so doll.
Ja, eine Sache. Aber bei Mathilde.
Da bin ich mal gespannt.
So. Was, genau, wenn man einen Hund hat, der nicht Auto fahren kann, was sollte der dann alternativ können?
Alleine bleiben.
Genau.
Und auch bei anderen Leuten alleine bleiben können.
Oder auch mal im Hotel alleine bleiben können.
Ja, genau.
Das kommt nämlich noch dazu. Man ist nämlich ganz häufig nicht zu Hause und schläft nicht zu Hause. Und ja, wenn der Hund dann zumindest mit ins Hotel muss, da kommt man manchmal dann nicht drum rum, dann muss er da zumindest alleine bleiben können.
Ja.
Oder auch mal länger so alleine bleiben können, wenn man mal einen halben Tag oder ein bisschen länger weg ist, dass der damit fein ist. Und genau, das sind so die beiden Faktoren, damit man erstmal überhaupt das Haus verlassen kann.
Ich sag mal so, wenn man jetzt beispielsweise so einen Schäferhundtyp hat und Schäferhundtypen sind ja dafür bekannt, dass die halt sehr, sehr eng an den Menschen selektiert wurden. Und bei denen ist es so, dass die häufig nicht gut alleine bleiben können. Also meine Hunde zum Beispiel können auch alleine bleiben, aber sobald halt ein Geräusch ist im Hausflur, weil ich wohne halt in einem Mehrparteienhaus, dann sieht man auf den Kameras schon, die sind nicht nervös und die sind jetzt auch nicht, dass man sagt, oh Gott und keine Ahnung, die bellen jetzt auch nicht oder schreien rum oder sind hektisch. Aber es sind halt Schäferhundtypen und die haben halt die Ohren immer offen und die warten dann auch auf den Menschen.
Genau.
Also das halt auf jeden Fall. Das heißt, wenn du einen Schäferhundtyp hast und der kann kein Auto fahren, dann ist das auf jeden Fall keine gute Kombination für einen Quartierhund.
Genau. Wir haben ja auch einen kleinen Schäferhund, einen Muddy-Mix, Gypsy.
Und die kann Auto fahren.
Die kann super Auto fahren.
Genau.
Die kann dafür, die kann alleine bleiben, aber die hat genau das Thema, die ist immer sehr wachsam.
Genau. Ja.
Diesen Muddy-Mix heißt, die bellt auch mal. Und genau, heißt, die kann
gut, dass die mitkommen kann.
Genau, gut, dass die mitkommen kann, aber die kann auch gut alleine bleiben. Also das ist auch kein Thema, das schafft
aber
die gerade bei uns.
Aber es ist halt ein Schäfertier, ne? Also die sehen halt beim Alleinebleiben anders aus als jetzt, keine Ahnung, ein Hund, der halt, keine Ahnung, Herdenschutzhund. Der sagt, mir doch egal, ob hier jemand ist, das ist mein Haus, ich habe hier einen Job und ich chill hier rum. Und wenn einer kommt, ja, dann mache ich halt meinen Job, so.
Genau, dementsprechend.
Ist halt was anderes.
Das sind so die beiden Eigenschaften, die man schon mal braucht oder eine von beiden zumindest, bevor man überhaupt das Haus verlassen hat.
Ja, stimmt. So, hast du
dann
recht.
Geht's los. Und wir fahren an den Ort, wo wir arbeiten müssen.
Mhm.
Und das sind ja durchaus auch mal Gegenden, wo ja entweder Leinenzwang da ist oder es besser wäre, auch aus Schutzgründen quasi dem Hund gegenüber, dass der Hund Leine trägt, heißt, Leinenführigkeit ist ein Thema.
Absolut. Und hier bin ich tatsächlich, würde ich, also in meiner Hundetrainerausbildung, da haben wir das nicht Leinenführigkeit genannt, sondern Orientierung an der Leine. Und hier würde ich tatsächlich unterscheiden zwischen Orientierung an der Leine und Leinenführigkeit, weil wir sind halt teilweise wirklich lange unterwegs. Und so lange kann kein Hund orientierter Menschen sein, es sei denn, du hast halt ein Schäfertier, Schäferhundtyp, da geht das natürlich, weil die das quasi programmiert haben, sich an Menschen zu orientieren und die glotzen den immer an und so. Denen fällt das relativ leicht, aber anderen Hundetypen, ja, da würde ich tatsächlich sagen, da würde mir auch das Nicht-Ziehen an der Leine reichen und der muss aber nicht permanent orientiert sein an Menschen.
Ist ja auch Quatsch, weil ich sag mal, selbst bei einer Orientierung hast du ja schon häufiger mal ein Auge auf deinen Hund und das ist ja da
nicht.
Nee,
gar
nicht.
Das ist ja genau der Punkt. Wenn die gut gemacht ist, dann eben nicht. Also da vielleicht nochmal ganz kurz, was bedeutet für mich, ein Hund ist orientierter Menschen und Orientierung an der Leine, er soll den Bewegungen des Menschen, er soll halt einfach sich den Bewegungen anpassen. Das heißt, wenn ich einen Schritt nach rechts gehe, soll der halt auch mit mir einen Schritt nach rechts gehen. Und der soll mich halt im Blick behalten und sich anpassen und ich muss eben nicht permanent auf meinen Hund gucken, weil der halt orientiert ist. Das ist für mich Orientierung an der Leine.
Ja, aber da muss man
und
ja sagen.
Und das kann Dipsy auch.
Ja, Dipsy kann das.
Ja.
aber das kann ja nicht jeder Hund.
Nein.
Zumindest nicht, ohne dass man mal ein Auge drauf hat. Das ist ja schon.
Nicht ohne Training auf jeden Fall.
Genau. Und das ist ja auch viel Training, bis man da ist. Und gerade wenn man am Anfang ist, kannst du das, du bist ja zum Arbeiten da. Das ist ja der Sinn und Zweck. Du bist ja nicht mit dem Hund draußen, sondern du bist zum Arbeiten da. Heißt, der Hund darf keine Rolle spielen, wenn er dabei sein möchte.
Beziehungsweise, ich bin ja keine Kartiererin von Haus aus. Mhm. Klar, habe ich da auch mal ausgeholfen und so, aber trotzdem bin ich ja auch immer dabei. Und wenn wir, also man kann ja sagen, wenn wir Urlaub oder so machen oder wir uns treffen, dann machen wir das ja auch in unserer Freizeit. Ne? Also,
genau,
So, also das mit dem Kartierhund ist jetzt natürlich nicht nur auf den Beruf bezogen, sondern nein, auch Leute, ist, die
quasi so nur der Aufhänger. Genau, das ist der Aufhänger dafür. Und genau, orientiert laufen, eine Möglichkeit. Ja. Andere Möglichkeit, sage ich mal, wenn man eher stationär arbeitet. Das, was wir eigentlich schon immer predigen hier in diesem Podcast, worum es eigentlich die ganze Zeit übergeordnet geht, ist was?
Sich vom Hund abgrenzen.
Genau. Hund ablegen, arbeiten und der Hund muss einfach nur existieren oder soll einfach nur existieren und ja, an der Ort und Stelle bleiben und sich mit sich selber beschäftigen am besten.
Ja, oder ruhen oder was auch immer. Ruhen, ne? Also
genau.
Entweder er kann das halt, die Advanced Version, wenn natürlich ohne Leine, aber er soll zumindest es angeleint schaffen können, da nicht rumzuquaken.
Genau, der soll da nicht die ganze Zeit rumbellen, rumfiepen, unruhig sein, sondern der soll entspannt daneben liegen können.
Ja.
Und im Endeffekt, das können, glaube ich, alle, also deine Hunde, unsere Hunde, ziemlich gut. Also
und auch alle Hunde, die bei mir zu Besuch sind. Ja, weil das mir halt wichtig ist.
Ja.
Und nach, ich würde mal sagen, je nachdem, wie lange die hier sind, die krassesten waren vielleicht mal einen Monat, aber nach 2 Wochen können die das alle.
Ja, weil im Endeffekt ist es tatsächlich, also wenn ich mir eine Eigenschaft aussuchen müsste von diesem ganzen Zettel, würde ich sagen, das ist die wichtigste.
Absolut.
Weil, also ich bin ja dazu noch Fotograf, Naturfotograf, und da kann das halt auch gut und gerne mal eine Stunde sein, wo meistens nehme ich die Dipsy dann mit, aus Gründen, und die kann das eine Stunde, ist der das total Wumpe, die weiß sofort, ah ja, okay, der geht da wieder irgendwas machen, die legt sich hin und die guckt nicht mal.
Ja.
Also außer, die guckt am Anfang einmal so ein bisschen, okay, wo geht der hin, was macht er, und dann ist der das total egal. Die bleibt liegen. Wenn sie was in der Nähe hat, greift sich ein Stöckchen und beißt ein bisschen drauf rum. Aber sonst weiß sie,
oder
okay,
es
der
ist
macht
ja auch etwas, was halt lebenswichtig ist, ne? Also es kann ja auch, wenn man es jetzt im Worst Case nennt, auch über Leben und Tod entscheiden, weil du bist ja auch Giftschlangenmensch.
Ja.
Und wir waren ja auch schon im Urlaub Giftschlangen suchen. Mhm. Wir haben quasi einen extra Urlaub geplant, wo wir 2 Wochen oder eine Woche, ich weiß gar nicht mehr, 2 Wochen?
Eine Woche.
10 Tage? War's.
Zehn Tage, ja, irgendwie so. Ja. Ja.
Da waren wir in Italien und haben nach Giftschlangen gesucht. Und da
unter
ist es, oder als wir auch, wir haben dich doch auch mal in Bayern besucht und Kreuzottern.
Ja.
Da habe ich doch meine Hunde auch weiter weg abgelegt und die hätten da auch nicht hingedurft.
Genau. Also,
weißt du noch?
Als wir genau. Waren? Also, und im Endeffekt, da kann ich ja ganz transparent sein, ich habe das Tipps überall gebracht. Also, weil ich gucke ja öfter nach Giftschlangen, ist so mein Thema. Und die weiß genau, okay, jetzt geht's los. Die weiß genau, wie sie laufen soll.
Ganz genau.
Das ist, seitdem die quasi bei uns ist, weiß die, okay, ich gehe hinter ihm, ich gehe an der Seite, die weit weg ist von der Kante. Und fertig, das kann die, also die würde ich überall hin mitnehmen, weil die kann das 1A. Kann die, hat die aber natürlich auch, seitdem die bei uns ist, gelernt. Also,
und warum kann die das? Weil es dir wichtig war.
Genau.
Und das ist halt wirklich, ne, ich habe das eben so, das klang vielleicht ein bisschen überheblich und arrogant, wenn ich sage, jeder Hund, der zu mir kommt, der kann das. Aber ganz ehrlich, wenn, überlegt jetzt, du bist eine Hundehalterin, du hörst das gerade, es gibt bestimmt irgendwas, wo du sagst, das finde ich immer in Erstgesprächen raus, garantiert, was dein Hund richtig gut kann. Also, ne, nehmen wir mal an, die Leute kommen zu mir, mein Standardthema, mein Hund pöbelt an der Leine, so. Und dann kommt irgendwann im Erstgespräch raus, nee, mein Hund geht auf gar keinen Fall in, keine Ahnung, die Küche, wahlweise. Oder nee, auf die Couch geht der nicht. Das war uns wichtig. Ne, also es gibt immer irgendwas bei Menschen, was denen halt wirklich wichtig ist. Und das können die Hunde dann auch.
Ja.
Ja.
Und das, und Giftschlangen suchen, war bei mir wichtig.
Genau.
dementsprechend, nee, unsere Hunde sind das gewohnt. Wir machen ja jeden Urlaub quasi nichts anderes als Tiere suchen. Meistens ist es eine Giftschlange und deswegen kann Dipsy das sehr, sehr gut. Und genau, das ist unser wichtigstes Thema quasi als Katierhund. Das brauchen wir immer zu jeder Tages- und Nachtzeit. Das müssen die können. Lustig finde ich nur, dass das bei Dipsy zum Beispiel ganz stark situationsabhängig ist. Sie kann das super. Frustrationstoleranz ist bei ihr, wenn ich draußen bin, Fotos machen soll, das kann die 1A, das kann die stundenlang, das ist der total egal. Aber wenn Tabea was mit den Hunden macht und immer nur mit einem Hund macht, dann ist es schwierig.
Aber dann ist es auch euch nicht so wichtig, ne?
Nee, überhaupt nicht. Dann ist es nicht so wichtig. Und die unterscheidet das, also das ist sehr situationsabhängig. Heißt, also es ist nicht so generalisiert, wie man das meinen sollte. Nur weil das in der einen Situation mega gut klappt, heißt das nicht, dass es in der anderen besser, genauso gut klappt oder nur annähernd so gut.
Kommt auch noch hinzu, dass Schäferhundtypen extrem häufig sehr krass kontextspezifisch lernen.
Ja,
das heißt, nur weil die etwas kontextspezifisch können, heißt es nicht, dass die es gut generalisieren können. Das ist auch so typisch Schäferhund.
Das merkt man bei ihr auch.
Ja.
Täglich.
Ja.
Ja. Das wirst du ja demnächst hautnah miterleben dürfen. Über längere Zeit.
Dann ist Dipsy ja auch im Monat hier.
Genau. So.
Und das ist total geil, dass ich dem Hund da nicht regeln muss, weil Dipsy kennt es halt. Das heißt, wenn wir mit denen rausgehen, dann weiß sie, okay, ich bin Katierhund, die machen also dieselbe Scheiße. Meine Leute zu Hause. Dann ist das hier wohl genauso. Das ist halt mega gut.
Zumal sie ja mit deinen Hunden sich ziemlich schnell integriert quasi. Das ist ja wirklich, das geht ja sofort. Dann ist die wieder, okay, ich bin jetzt hier bei denen, bei den beiden Aussies, die sind wie ich. Das ist cool. Ja. Und dann ist sie ja sofort dabei. Also dementsprechend glaube ich, dass das ganz lustig auch für sie wird.
Ja, voll. Wird ein schöner Urlaub für Dips. Und weißt du, was mich daran noch dran erinnert, ne? Mit, dass Dipsy das halt so gut kann. Also zum Beispiel, wenn du sagst, geh hinter mir, dass sie das dann halt macht und einhält und bla. Und meine Hunde können das halt auch optimal. Ich habe das auch super häufig in meinen Instagram-Stories, wenn ich draußen bin, dass die könnten halt, also sie sind dann ohne Leine und sind dann, das ist quasi wie so ein Entenmarsch. Ich laufe voran und dann kommt meistens Mathilde, dahinter Exi oder andersrum. Aber selbst die Hunde gehen nicht nebeneinander hinter mir, sondern ich habe ja dann zwei Hunde dabei und die gehen dann auch noch mal hintereinander weg. Und das habe ich sehr, sehr häufig in meinen Instagram-Stories. Also das können die. Und weißt du, was ich auch noch in dem Zuge voll wichtig finde für einen Hund, der mit zum Kartieren geht? Oder generell mit rausgeht, wenn man halt was sucht, dass der von jetzt auf gleich, ohne zu hinterfragen, eine Grenze akzeptiert vom Menschen.
Ja.
Ohne Diskussion.
Ja.
Ich erinnere mich nämlich an eine Situation, also man muss dazu sagen, mein Mann und ich, wir machen auch ständig Urlaub, in denen wir Viecher gucken gehen. Also bei uns gibt es keinen Urlaub, wo wir sagen, oh, jetzt gehen wir uns mal an den Strand. Nee, also wir suchen uns halt immer extra Orte, wo wir dann gucken, welche Viecher gibt es da und dann haben wir da quasi unser Viecherziel.
Genau.
Oder Orchideenziel oder Pflanzenziel oder was.
So wie man eben Urlaub macht.
So wie man als Biologe halt Urlaub macht, genau. Und wir waren in Schweden und in Schweden, was haben wir da gesucht, Niklas?
Ich weiß nicht, ob es das Ziel war, aber ich weiß, dass wir Kreuzottern gefunden haben.
Genau, das war das Ziel. Unser Ziel war auf jeden Fall, die Kreuzottern zu finden. Und wir haben die nicht gefunden. Das war richtig scheiße. So. Aber am allerletzten Tag, und zwar der Abreisetag, wir sind morgens aufgewacht, sehr früh morgens, und haben angefangen, alles abzubauen. Und dann habe ich die Mülltüte hochgehoben und unter der Mülltüte, da war dann eine Kreuzotter drunter.
Ups.
Upsi. Meine Hunde, ich habe Aussies, die waren natürlich in meiner unmittelbaren Nähe. Und ich habe die direkt weggeschickt, sofort. Die waren halt ohne Leine, ne? Mitten in der Wildnis, weil da darf man ja wild campen. Da ist ja jedermanns Recht. Und das war wirklich unabdingbar, dass die Hunde dann in dem Moment wirklich auf mich hören, das nicht in Frage stellen, mich nicht anpöbeln. Habe ich nämlich auch häufig im Training, dass wenn Hunde begrenzt werden, dass sie dann dem Menschen sagen, Entschuldigung, das haben wir ja noch nie so gemacht, wieso machst du das? Und fangen an, den Menschen anzupöbeln. Und das ist etwas, das muss auf jeden Fall in der Beziehungsstruktur absolut geklärt sein, dass wenn ich was sage, dann ist das so, das ist Gesetz und du hast es nicht zu hinterfragen. Weil das sind Situationen, die sind wirklich extrem wichtig, dass die Hunde das nicht hinterfragen und einfach gehen. Weil, naja, wenn die dann sagen, nö, ich würde da gerne mal meine Nase dran halten, dann ist halt gefährlich. Weil in der Regel sind wir ja dann halt auch irgendwo im Nirgendwo. Und man muss halt auch erstmal zur Tierklinik kommen, ne?
Ja, das stimmt.
Ja, also eine Grenze, die man dann ausspricht, einfach zu akzeptieren.
Genau.
Das wäre, ist unabdingbar, ist, also anders geht's nicht. Das ist, wäre für mich quasi neben dem nicht dran sein können, die allerwichtigste Eigenschaft.
Jetzt habe ich noch zwei auf der Liste.
Ja.
Jagdverhalten im Griff. Wobei ich das hier tatsächlich auch ein Stück weit in Klammern setzen muss. Mhm. Weil Jagdverhalten ist ja nicht gleich Jagdverhalten. Also
schon, aber ja.
Ja, aber du kennst unsere beiden Hunde und ich bleib dabei, Jagdverhalten ist nicht gleich Jagdverhalten.
Ist es, aber es gibt es auch in Abstufung, ja.
Ja, das meine ich.
Es gibt halt echte Jagdgebrauchshunde und dann gibt es halt die Hunde, die denken, ich bin ja ein Hund, das heißt, ich muss jagen gehen, aber wenn der Mensch irgendwie mal sagt, nö, dann sagen die, ja, okay, dann nicht. Das ist was komplett anderes, ja.
Genau. Mhm. Und ja, es gibt halt Hunde, weißt du selber, wo man weiß, okay, das ist in 95% der Zeit im Griff. Okay, die machen zwar ihr Ding, sind vielleicht auch mit der Nase am Boden, ist ja auch Jagdverhalten.
Mhm. Also,
aber die hetzen, Kontext, aber ja. Die sind zumindest wegtreu, sind gehen nicht stöbern, einfach blind und sind nicht weg. So, da würde ich die Grenze setzen wollen, dass das eine Form von okay ist. Mhm. Und wenn er dann in einem von 100 Fällen doch mal, weil der Hase 5 Meter vor einem hochgeht, hinterhergeht, dann würde ich sagen, scheiße gelaufen, soll nicht sein. Einmal sollte auch nicht passieren von 100 Fällen, aber Fehler dann ist passieren. Das so. Genau, Fehler passieren. So. Mhm. Und es gibt aber ja Hunde, die dauernd im Unterholz sind, dauernd hetzen, alles hetzen und so weiter.
Die rausgehen und, sagen, nur Jagdverhalten im Kopf haben.
Ja. Genau. Und da muss man sagen, da ist dann wahrscheinlich die Grenze.
Ja, die sind auf jeden Fall keine guten Quartierhunde. Und da vielleicht, du bist Biologin, du möchtest du möchtest in die Freilandbiologie gehen und möchtest Kartierungen machen und in einem Planungsbüro zum Beispiel arbeiten. Hol dir keinen Jagdhund. Also kaufst ein Hai, hast ein Hai.
Das stimmt.
Ganz einfach. Ne? Die Wahrscheinlichkeit, dass dein Hund Turkey ist und jagen gehen will, ist dann sehr hoch, wenn du halt einen Jagdgebrauchshund hast. Punkt. Dann hol dir keinen.
Punkt.
Ja. Das also ist so. Kann ich ja, ne, also vielleicht Anekdote bei mir im Training. Ich bin ja wie gesagt Hundetrainerin und habe mich ja spezialisiert einmal auf Aggressionsverhalten beim Hund und Jagdverhalten. Und ich habe Jagdhunde im Training. Und es ist ein Unterschied, ob du einen dummen Aussie hast, der auf Bewegungsreize geht, aber auf alle Bewegungsreize geht, dem, wenn du über die Beziehungsstruktur gehst und dem sagst, mach die Scheiße nicht und der dann sagt, okay, es tut mir leid, oh mein Mensch, ich himmel dich an, es ist alles gut. Oder du hast einen Gordon Setter. Es ist ein verdammter Unterschied, ob du einen Jagdgebrauchshund hast oder einen Hütehund. Es ist ein Unterschied. So, ja, ein Aussie kann auch doll Jagdverhalten zeigen, das ist richtig. Aber es ist kein Beagle, es ist kein Gordon Setter, es ist kein Springer Spaniel. Es ist einfach, es ist kein Drahthaar.
Kein Weimaraner.
Weimaraner, ja, die haben ja auch noch Mannschärfe, ne? Das ist ja auch nochmal eine Sache. Also es ist ein Unterschied und das war auch etwas, was ich lernen musste, als Hundetrainerin, wenn da wirklich dein erster Hund ist. Und normalerweise ist es so, ab dem dritten Termin fange ich an mit Leinführigkeit, aka Orientierung an der Leine. Und bei den Jagdhunden kann ich das vielleicht im 10. Termin anfangen, weil, also ich rede jetzt von wirklich richtigen Jagdhunden, von Jagdgebrauchshunden, die vielleicht sogar richtig scheiße vorher gelernt haben, weiß ich nicht, mit einer Reizangel den Rückruf beigebracht bekommen haben und so ein Kackmist. Das heißt auch noch richtig schön immer Jagdverhalten noch, also die hatten eine Genetik und dann wurde das auch noch schön verstärkt. Und das heißt, die sind dann, weiß ich nicht, 3, 4 Jahre alt und sind jetzt richtig jagdlich so krass, dass wenn die rausgehen, halt anfangen zu schreien. Also ich rede von diesen Hunden. So. Und es ist einfach komplett was anderes, wenn du so einen Hund im Training hast oder wenn jemand kommt und sagt, ja, mein Aussie, der hat schon Bock, wenn da was sich bewegt. Es ist ein Unterschied.
Eben, also.
Hol dir keinen Jagdhund einfach.
Ja.
Hol dir nicht diese Genetik nach Hause, wenn du draußen auch gerne was für dich machst und Viecher suchen willst und mit dem Fernglas unterwegs bist oder dich abhockst, im See rumpunchst und so weiter. Hol dir einfach keinen scheiß Jagdhund. Mach das halt einfach nicht. Lass das sein.
Mach's wirklich nicht, egal wie schick er draußen aussieht.
Und ich finde ihn nicht mal schick. Finde ich nicht. Ich finde die hässlich. Ich finde Jagdhunde hässlich. Ich kann denen nichts abgewinnen.
Sehe ich tatsächlich ganz anders. Ich finde die hübsch. Ich finde die toll. Ich finde auch wenn du mal einen Jagdhund wirklich beim Arbeiten gesehen hast, wenn der jagdlich geführt wird, dann ist das der geilste Hund überhaupt.
Du, die Hunde, die zu mir kommen, die machen nichts anderes als arbeiten. Da geht ein, also wirklich, ich hatte mal einen Gordon Setter im Training und da war einfach nur ein Vogel und dann stand der halt, also im Vorstehen. Und ich habe mir den Spaß gemacht, ich habe natürlich meine Kunden gefragt, ob ich mal was ausprobieren kann. Der war wirklich Grenze, würde ich sagen, zur Verhaltensstörung. Weil der wirklich.
Sind ja viele.
Ja, genau, weil das halt sehr hypertrophiert ist, dieses Verhalten. Das heißt, es ist klar, dass da halt auch mal Verhaltensstörungen vorkommen können. Und ich habe den geschubst, ich habe dem auf den Kopf gehauen, also halt so tonk, tonk, tonk. Und der hat nicht mal geblinzelt. Irgendwann kam der noch selber da raus, weil ich habe gesagt, das müssen wir jetzt mal gucken, weil ich halt testen wollte, ist der in der Verhaltensstörung oder nicht. Also muss man den irgendwann wirklich so wegtragen oder nicht?
Eine Statue.
Genau.
Ja.
Ja, du lachst, aber das gibt es, ne?
Ja,
das wäre halt also klassisch Verhaltensstörung. Sagen, ja. Ich hatte auch ein Beagle im Training, wo die Hundetrainerin vorher meinte, ja, pass auf, für das Ritual der Leinführigkeit klopfst du dir 2-mal aufs Bein. Und dann dachte ich mir, mach das mal für das Ritual. Du, der Beagle kriegt das nicht mit, der sieht das nicht. Sein Kopf ist immer auf dem Boden. Ja, also ja. Beagle sieht man halt mit der Nase auf dem Boden. Das ist halt ein Beagle. So. Ja, der jagt halt. Tschüss. Also, zusammengefasst wenn, kann man, glaube ich, sagen, holt euch keine Jagdhunde.
Also, wenn die das gut machen, finde ich das schon auch spannend, wie die so arbeiten.
Voll. Ich habe das auch gefilmt. Mega. Weißt du, wie viel Videomaterial ich habe?
Ja, wenn die wirklich arbeiten, dann sind es wirklich spannende Hunde, also muss ich sagen, ich finde die dann.
Du, vom Verhalten her finde ich das ultra spannend und ultra krass, was der Mensch da so züchten kann. Die Sache ist halt die, ich finde die halt hässlich. Also ich mag halt zum Beispiel nicht diese Bärte, die sind immer eklig. Da hängt immer so Sabber drin, dann sind die verklebt. Ich mag den flutschigen Wischler auch nicht. Der flutscht ja so weg. Also es ist Wischler für mich nur angemalte Haut.
Ja.
Und ich finde auch die Köpfe von denen nicht schön.
Okay.
Ich finde alle Hunde, Jagdhundeköpfe irgendwie nicht hübsch.
Ja.
Aber ja, ich bin halt die Hütehundtante. Was soll ich sagen?
Ja. ich bin da genau andersrum. Ich mag die Jagdhunde schon sehr vom Äußeren, aber ich
mögen ja
weiß,
viele, ne?
Ich weiß aus gutem Grund, warum das schwierig ist.
Aber weißt du, welche Hunde ich optisch mega schön finde, aber auch natürlich vom Verhalten her?
Kommt da. Jetzt kommt's.
Herdenschutzhunde.
Ja.
Die sind toll.
Aber auch nicht die beste Rasse für als Quartierhund.
Nein, holt euch die nicht. Holt euch die auch so nicht, auch wenn ihr nicht kartieren geht. Es sei denn, ihr habt einen Hof und der darf auf dem Hof leben und das ist sein Leben dann. Dann könnt ihr euch einen Herdenschutzhund holen, aber nicht, wenn ihr in der Stadt lebt. Nein.
Ich schwierig.
Ja, macht das so nicht. So ein Kaukase macht da das nicht cool.
Nee. So, jetzt habe ich noch einen letzten Punkt auf der Liste. Und der ist aber
ja
relativ basic, obwohl so basic dann auch wieder nicht. Er muss wetterfest sein.
Absolut.
Also so ein Windspiel, was dann sagt so, oh, ist ein Tropfen Wasser vom Himmel. Ich gehe jetzt.
Du hast völlig recht.
Also ein bisschen Regen von oben und von unten.
Ja,
müssen voll. Die schon abkönnen, ein bisschen Kälte, ein bisschen Hitze. Natürlich muss man aufpassen. Ist klar, ne, man muss aufpassen, dass die nicht überhitzen. Ist logisch. Aber es muss man auch bei sich selber. So.
Muss man halt gucken, ne? Also ich sag mal so, überall, wo ich bisher Viecher suchen war, da bin ich ja nicht am Strand, wo die ganze Zeit pure Sonneneinstrahlung ist. Ne?
Ja, doch, schon. Also ist schon öfter mal der Fall. Da muss man
echt?
Halt,
ich mag mehr gar nicht. Ich bin mehr so Berg und Wald.
Ja, aber du warst noch ein wenig Reptile mit Kartieren. So, das ist, kann dann schon mal, wenn du dann immer länger machst und dann Richtung Mittag gehst und dann so kurz vorm Aufhören bist, dann ist manchmal schon warm. Und da muss man natürlich ein Auge drauf haben. Aber das ist logisch. Ja. Also da müssen wir nicht drüber reden.
Aber auch bei sich selbst halt, ne?
Ja, klar. Also,
ja. Aber und ich bin halt hitzeempfindlicher als meine Hunde, obwohl die immer eine Jacke anhaben.
Ja, das
ist. Ich bin ein guter Indikator.
Ja, das geht mir ähnlich. Also da bin ich auch eher eine Mimose.
Voll. Kälte ist völlig in Ordnung. Also im Winter nicht frieren, habe ich perfektioniert, weil ich einfach mich sehr gut anziehe. Aber im Sommer kannst du ja nicht deine Haut ausziehen, ne?
Nee.
Das finde ich schlimm. Ja.
Genau. Ja, das war meine Liste.
Hallo, Klimawandel.
Was sagst du zur Liste? Fällt dir noch was ein als Ergänzung?
Mich würde tatsächlich, ja, mit Sicherheit hätte ich mich darauf vorbereitet, aber so ist sie erstmal okay. Finde ich gut. Aber mich würde jetzt so interessieren, was davon kann Mathilde nicht?
Ich hätte jetzt beim Jagen ein bisschen, also
meine
klar, ich jag nicht
jagen
doll.
Ja, beide.
Ja, aber Ex ist nicht so wie Mathilde.
Ja gut, die ist auch älter, ne?
Ja, die ist älter.
Mehr Reife.
Und Mathilde hat ja schon Bock auf Katzen.
Nee, Mathilde jagt keine Katzen.
Ey, die will ja hauen, ne? Stimmt, das ist ein Unterschied.
Das Aggressionsverhalten, das ist was anderes. Da muss ich richtig aufpassen. Ja.
Aber sonst?
Aber die kriege ich beides abgebrochen.
Sonst?
Also meine Hunde, ne? Nochmal, so meine Hunde gehen beide jagen. Aber wenn ich denen sage, Exi, lass das bitte, so das reicht. Ich habe halt keinen Jagdhund, ne? Ich habe halt einen Hütehund.
Ja, wobei, ja gut, Dipsy lässt das auch sein, wenn man ihr sagt.
Ja, natürlich lässt
sie das sein lassen. Man merkt, gut, sie ist auch noch sehr jung, das muss man dazu sagen. Die hat da schon ein bisschen Bock drauf.
Ja, aber die ist halt auch immer noch ein Hütehund.
Ja.
Also, wenn man der hinterher brüllt, dann kommt die ja auch wie ein gedeckelter Hund zurückgelaufen.
Ja,
und das hast du halt
meistens,
Jagdhund
also,
nicht, ne?
Ja, genau, das ist schon ein Unterschied. Wobei, einmal hat Dipsy tatsächlich, sind vor ihr zwei Kitze hoch. Oh, die Augen hätte sie sehen müssen. Das war, glaube ich, auch das erste Mal, wo sie wirklich so, ich glaube, da ging bei ihr so das Licht an, so, ah, man kann jagen. Weil das
aber
war so.
Aber trotzdem, ich lege meine Hand für uns Feuer, die wird nicht drangehen.
Ich wüsste damit, glaube ich, nichts anzufangen.
Nee, gar nicht.
Also, wie ich sie einschätze, wird sie panisch drum rumrennen und bellen.
Ja, genau, das hätte ich jetzt auch gesagt.
Das wird sie so machen.
Wenn das unmittelbar vor meinen Hunden passiert, das ist bei Exi schon passiert. Bei Exi ist es so, wenn wir um Kurven gehen, muss sie halt warten. Also, die darf halt nicht alleine um Kurven gehen, weil dahinter andere Hunde sein oder andere Menschen. Ich mag das nicht, wenn Hunde einfach außer Sicht sind und selbstständig um Kurven laufen, finde ich einfach doof.
Geht uns hier auch so.
Genau, und wir standen mal, also Exi hat halt einen krassen Radius so, aber die ist halt orientiert, deswegen darf sie den auch haben. Also wenn die 200 Meter von mir weg ist, ich bleib stehen, bleibt Exi auch stehen. Ich habe keine Ahnung, wie sie das macht, ganz ehrlich. Exi ist da wirklich crazy. Also Mathilde kann das nicht, aber Mathilde hat auch nicht so einen Radius wie Exi. Aber Exi war halt wirklich weit weg, keine Ahnung, 50 Meter, und ist halt an der Kurve stehen geblieben. Und dann kam Reh und ist halt so richtig tschum an ihr vorbei und hat ihr so weggedeut dabei. Und Exi hat sich so doll erschrocken. das war so eine krasse Strafe für die, dass die
umgebracht wurde von einem Reh. Das ist schon eine tolle Strafe gewesen für sie vom Reh.
Voll, ne? Und da muss man halt sagen, dass, also, das ist halt ein Hütehund, ne? Was willst du machen? Also, die hat dann halt Schiss gekriegt. Oder, auch krass, das war aber auch richtig gefährlich, da war mein Mann mit, also, ist bei mir auch schon passiert, aber bei meinem Mann hatte das halt blöde Auswirkungen, weil ja, die Beziehungsstruktur damals zwischen Exi und meinem Mann halt nicht so war wie zwischen mir und Exi. Aber wenn zum Beispiel, wir waren halt in den Hapener Teichen in Bochum.
Mhm. Ja.
Und da sind ja, wenn man morgens da lang geht, voll viele Rabenkrähen, die unten irgendwo sitzen. Und wenn du dann da lang gehst, dann fliegen die alle auf einmal auf, so wusch.
Mhm.
Und als das passiert ist und die alle auf einmal aufgeflogen sind, hat sich Exi übelst erschrocken. Als ich dabei war, ist sie halt direkt zu mir gerannt, zu mir geflüchtet. So, oh mein Gott, was war das denn? Als mein Mann mit der war an den Hapener Teichen und das passiert ist, da war die weg. Ist sie weggelaufen.
Ist die weggelaufen aus Furcht?
Ja, absolut. Also das war richtig Panik.
Blöd.
Es ist halt Armer kein Paul. Jagdhund, ne? Ja, Paul hatte echt, Armer die ist Paul. Halt nur hinter die Unterführung und so, die ist nicht an Straßen und so, da war halt nichts, ne, also alles cool. Aber die war erstmal außer Sicht. Da ist dir mal kurz das Herz in die Hose gerutscht. Aber daran sieht man halt, ist halt kein Jagdhund, ne?
Ja. Passiert einem Jagdhund nicht.
Ist halt Bewegungsreiz. Es ist halt ein Hütehund und die gehen halt auf Bewegungsreiz. Das heißt, wenn die Katze da liegt, dann sehen meine Hunde die nicht mal. Habe ich auch mal Instagram-Story gemacht, wie einfach mein Hund angefangen hat zu kacken. Und wirklich, es war nicht mal einen Meter daneben, lag eine Katze. Und die hat es einfach nicht gecheckt. Mathilde halt auch nicht. Die ist dann da rumgelaufen, hat so geschnuffelt und da lag halt eine Katze. Hat die nicht gepeilt. Ja, die sind halt dumm. Das sind halt Tütungen. Ja. Aber sobald die weggelaufen wäre, ich hab das dann gesehen, weil die war halt schwarz und ich habe dann gesehen, Exi kackt und Mathilde läuft da auch so rum und dann habe ich diese Katze dann hier liegen sehen. Und dann habe ich gesagt, Mäusis, kommt mal her, meine Mäusis. Und dann kommen die natürlich, ne, zu mir. Da habe ich die schnell angeleint, weil ich mir dachte, na ja, also die ist ja jetzt schon sehr nah dran. Das brauchen wir ja nicht. Aber auf jeden Fall ein lustiger Moment. Ja. Aber wenn die weggelaufen wären, wären die halt hinterher. Aber dann hätte ich auch gesagt, mach das mal nicht. Und zwar genau in dem Tonfall. Wo ich das weiß, ist auch schon passiert. Also bei uns sind halt super viele Katzen im Wohngebiet. Und auch da, keine Ahnung, Mathilde schnuffelt irgendwo, dann kommt eine Katze aus dem Busch und rennt. Und dann will Mathilde hinterher. Und dann sage ich, Matti, Und dann hört die halt auf. Und das ist die Intensität, die ich da brauche.
So einfach kann es sein.
Ja, so also ne, ich habe das natürlich, ich brauche diese Intensität, weil die früher, also ich habe das natürlich trainiert. Also ich habe halt gezielt meinen Hund bestraft. Ja. Ne? Die Beziehungsstruktur ist geklärt und wir haben an anderen Stellen viel gemacht, sodass die genau weiß, wenn ich sage, dann ist und dann brauche ich auch nicht doll sein, weil die mich ernst nimmt. Ja. Wer ernst genommen wird, muss nicht doll sein.
So, das ist doch ein schönes Schlusswort.
Ja.
Weil die Liste sind wir durch. Vielleicht kommt noch mal so eine Folge, wenn uns ein bisschen mehr einfällt.
Ja. Ich kann mir auch mal Gedanken machen, aber ich fand die Liste schon sehr, sehr gut. Die deckt sehr viel ab und ist das Wichtigste drin.
Gut. Alles klar. Wir haben die Zeit jetzt auch so in unserem Standardrahmen. Das passt doch.
Überschritten.
Ja. Wir haben noch sehr keine gut. Folge, glaube ich, im Rahmen gehalten.
Nein. Okay. Also ich glaube, das kürzeste war mal 38 Minuten.
Ja, ich glaube, die letzte, die ist ja noch nicht fertig geschnitten. Die habt ihr dann schon gehört, die könnte.
Nee, die wird auch keine 30 Minuten schaffen.
Aber 35.
Ja, dann haben wir einen neuen Niedrigrekord.
Sehr gut, alles klar. Dann würde ich sagen, tschö und bis nächste Woche.
Bis dahin, tschüss.